Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Vielen Dank, dass ihr auch in dieser Woche wieder eingeschaltet habt für eine neue Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs und aus der schönen Welt des Wasserstoffs hier zu uns an die Hydrogen Bar gekommen. So wie jede Woche ist natürlich auch wieder Johannes. Hallo Johannes.
Ja, und, hallo Martin.
Und du kannst heute schon wieder einen Gast begrüßen. Es freut
genau.
uns.
Genau. Es ist doch mal Marcel Cornet. Hallo Marcel. Schön, dass du nochmal den Weg hier zu uns gefunden hast, um über ein neues Thema zu sprechen.
So ein bisschen. Ja, hallo zusammen. Freut mich sehr, hier sein zu dürfen.
Mir ist aufgefallen, beim letzten Mal haben wir dich gar nicht so richtig eingeführt oder dich einführen lassen, abgesehen davon, dass wir gesagt haben, das ist ein alter Gast. War schon mal hier.
War schon mal hier. Ja, zwei Sätze zu mir sagen.
Ja, genau. Gern.
Ja, Marcel Cornet, Geschäftsführer, Gesellschafter von der Emsel GmbH. Wir sind ein Ingenieurbüro. Wir beraten zum Thema Wasserstoff, Elektromobilität, Brennstoffzelle. Alles das, was so in dem Kontext Energiewende, Sektorenkopplung gesprochen wird. Und da sicherlich mit dem Fokus dann eben auch, was der Wasserstoff da für eine Rolle spielen kann. Und ja, wir sind seit 15 Jahren so als Emsel unterwegs in dem Thema. Ich persönlich habe davor 10 Jahre bei Daimler noch gearbeitet in der Entwicklung von Brennstoffzellenantriebssträngen für PKWs, Busse damals schwerpunktmäßig. Und wir sitzen als Emsel in Köln und sind so alle zusammen ungefähr 30 Leute im Moment. Und ja, viel Spaß am Thema Energiewende und Wasserstoff und stellen uns auch immer den neuen Herausforderungen und ja, haben wir, glaube ich, heute auch ein ganz spannendes Thema, was ja auch noch zeigt, wie weit der Markt ist mittlerweile.
Schon durchaus, genau. Und vielleicht ein Satz noch. Wir haben es normalerweise, ja, ich meine, das ist für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ja nicht neu auch, dass derselbe Gast das so kurz nacheinander in 2 Folgen hier bei uns auftritt. Und normalerweise ist es ja tatsächlich so. Ich meine, natürlich begrüßen wir den Gast immer wieder neu in jeder Folge, das ist ja logisch, aber normalerweise ist es ja so, wir nehmen die beiden Folgen unmittelbar nacheinander auf mit diesem Gast. Aber heute, Marcel, ist es tatsächlich so, wir treffen uns hier zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit, aber separat. Und das ist natürlich eine schöne Geschichte. Vielen Dank, dass du das schon wieder deinen Kalender freigeschaufelt hast und Zeit für die Hydrogen Bar hast. Das freut uns ganz besonders.
Ja, also immer gerne. Macht mir auch Spaß und es sitzt sich auch gut bei euch an der Bar.
Ja, genau. Ja, doch, deshalb sitzen wir auch seit 4 Jahren schon hier.
Was könnte man sonst machen an so einem Frühabend?
An einem sonnigen Frühsommerabend, da fällt mir auch überhaupt nichts anderes ein.
Genau. Ja, aber vielleicht schwanken wir zurück auf unser Thema. Nämlich, es geht natürlich schwanken um den zurück, Wasserstoff.
Ja, genau.
Es geht nicht um Sommerabende. Und zwar ein sehr wichtiges, vielleicht aber auch ein bisschen trockenes und abschreckendes Thema, aber nichtsdestotrotz haben wir gedacht, wir nehmen das uns zur Brust. Es geht um die Bundesemissionsschutzverordnung. Manche kennen die unter dem Namen BIMSCH-Verordnung. Ich habe die auch, bin da mehrmals drüber gestolpert in meiner quasi anderen Karriere in der Batterieindustrie. Da geht es immer um Abgase und Stoffe, die freigesetzt werden in die Umwelt. Da habe ich mir zuerst gesagt, ja gut, was hat da jetzt die BIMSCH mit Wasserstoff zu suchen? Weil es ist ja kein wirklicher Schadstoff, ein Schadgas. Marcel, vielleicht willst du uns da den Bogen geben und uns da hinführen, warum hat jetzt die BIMSCH plötzlich was mit Wasserstoff zu tun?
Ja. Also es geht natürlich schon, oder es geht dann eben um den Rest, der übrig bleibt, wenn von dem Nicht-Schadgas. Das heißt, die BIMSCH, die 37. jetzt die Neufassung, die hat beschreibt, was grüner Wasserstoff ist, umgangssprachlich gesprochen. Oder eben das, was nicht an Emissionen emittiert werden darf. Und ja, insofern neben den all den Farben, die wir ja umgangssprachlich, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt hier, diese ganze Farbenlehre, die da immer so heiß diskutiert wird,
ja.
Die gibt's ja eigentlich gar nicht.
Nichts,
das ist
ja, genau.
Umgangssprache und aber für jeden gut eingeführt, wie so viele umgangssprachliche Dinge ja sind. Und man hat bisher immer von grünem Wasserstoff gesprochen, aber er war eben nirgendwo wirklich definiert oder gar rechtsverbindlich oder hatte auch keine besonderen Konsequenzen. Jeder konnte erstmal behaupten, mein Wasserstoff ist grün und hat für sich selbst eine Norm gefunden. Und jetzt eben mit der Verabschiedung haben wir jetzt sogar 2 grüne Wasserstoffe, wenn man streng ist. Und ja, Insofern, ja, es gibt eben den Wasserstoff aus Biomasse und es gibt den Wasserstoff aus, also den nicht biogenen Ursprungs, aber dennoch eben erneuerbaren Wasserstoff. Und ja, vielleicht mal soweit dazu erst.
Genau, und du sprichst natürlich von den Renewable Fuels of Non-Biological Origin, RFNBO. Ist ja so ein Schlagwort, auch das seit einiger Zeit so durch die Wasserstoffwelt immer so geistert. Und ja, genau, wie du es erwähnt hast, diese Neufassung der 37. Bundesemissionsschutzverordnung, die regelt eben jetzt diesen Unterschied und macht sozusagen eine kleine Definition auf, was ist denn ein RFNBO und was ist denn ein biogener Wasserstoff. Wir hatten vor längerer Zeit, Johannes, schon mal eine Podcast-Folge, wo wir dieses Konzept, was ist grüner Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen, schon mal ein bisschen vorgestellt hatten. Wir sind auch auf diese Einsparung im CO2-Ausstoß eingegangen, was einer, Marcel, so würde ich es interpretieren, der beiden Hauptaspekte ist, wie eben so ein RFNBO jetzt definiert wird, und auf der anderen Seite auf diese Prinzipien, die Zusätzlichkeit, die Zeitgleichheit und die geografische Nähe. Es sind natürlich alles jetzt so Schlagworte, die etwas schwer verdaulich sind, so wie es der Johannes auch gesagt hat. Vielleicht wühlen wir uns da so ein bisschen durch, Marcel. Die Reduktion des CO2-Ausstoßes, die so ein RFNBO mitbringen muss, die ist mindestens 70%. Aber ich könnte mir vorstellen, diese 70%, die sind natürlich leichter in eine Verordnung geschrieben, als auch dann in der Praxis wirklich mit Leben zu füllen, oder?
Genau. Und ich meine, das ist jetzt vielleicht da, wir arbeiten da gerade auch nochmal dran, das vielleicht auch so ein bisschen, weil ihr auch sagt, das ist alles sehr trocken und wenig übersichtlich und es ist, glaube ich, nachher auch, wer muss das wirklich auf Punkt und Komma nacherkennen? Das sind 2, 3 wenige Akteure, die dann irgendwie sowas zulassen etc. Aber dennoch ist es aus unserer Sicht wichtig, dass man versteht, was ist, wonach richte ich zum Beispiel meine Produktion von so einem Wasserstoff aus? Denn das kann dann eben ganz erheblich sein, die Benefits, die ich da bekomme, zum Beispiel über THG-Quoten, Treibhausgasminderungsquoten. Das ist so ein bisschen das direkte Thema noch. Und der andere Aspekt ist dann eben, da könnten auch wieder andere Fördertöpfe, könnten sich auch darauf abstützen und sagen, nur wenn ihr entweder RFNBO oder eben erneuerbarer Wasserstoff nicht biogen Ursprungs seid, wenn man das auf Deutsch übersetzen will, oder mal salopp gesagt, wenn ihr Elektrolyse-Wasserstoff seid, nur zum einen, das war eben der eine grüne Wasserstoff und der zweite grüne Wasserstoff, der Wasserstoff eben biogenen Ursprungs oder Wasserstoff aus Biomasse, wenn ihr der seid, nur dann kriegt ihr auch Förderung für zum Beispiel eure Tankstelle oder ich weiß nicht, was sonst für Anlagen man nutzen kann. Insofern, das hat auf verschiedenen Ebenen schon viel Impact, finanzieller Art, und aus unserer Sicht ist es eben wichtig, das nicht unbedingt immer bis aufs letzte Komma zu verstehen, aber zumindest die Konsequenzen zu haben und eben die Entscheidung hausintern treffen zu können, gehen wir diesen einen Weg oder gehen wir einen anderen Weg und gehen wir nicht aus Versehen haarscharf am Ziel vorbei, denn das wäre natürlich ganz bitter, wenn man solche Invests tätigt, wie zum Beispiel eine Wasserstofftankstelle, dass man dann nicht irgendwo kurz vor der Ziellinie feststellt oder hinter der Ziellinie, wenn man denkt, jetzt haben wir alles, dann erfahren zu müssen, ja, da vorne seid ihr leider einmal falsch abgebogen.
Ja.
Ja, da sind eben aus unserer Sicht, das kann man eigentlich relativ griffig beschreiben und darstellen. Und die Details, wie du auch sagst, so wie viel Prozent sind dann die Minderungen, wie sind genaue Faktoren, was wird wann wie wirklich angerechnet, das sind dann sehr dicke Bretter, die man da in Fleißarbeit auch bohren muss. Das sind auch Themen, die wir jetzt als MCell zum Beispiel unterstützen können, sowas rauszuarbeiten etc. oder da dann auch das vorzubereiten für entsprechende Zulassungsstellen. Ja, aber wie gesagt, die große Unterscheidung, wir haben 2 verschiedene Sorten Wasserstoff. Der eine sind eben die RFNBOs oder Elektrolyse-Wasserstoff, der andere ist der biogene Wasserstoff. Und die beide haben wiederum, wie soll ich sagen, gewissermaßen dort, um diesen Anforderungen zu genügen, gibt es eine gewisse Energiequelle, wenn ich es mal so nennen darf, und eine gewisse Verfahrenstechnik oder Verarbeitungsgüte dieser Energien oder der Grundstoffe, die damit reingehen. Und wenn ich diese 2 Sachen habe, also die passende Energiequelle, wenn ich es jetzt mal so nenne, und die passende Verfahrenstechnik oder Verarbeitung, dann habe ich überhaupt erst eine Chance, einen von diesen beiden Wasserstoffen für mich dann zulassen zu können.
Das heißt, wenn wir jetzt nochmal zurück auf den grünen Wasserstoff gehen, ich könnte im Prinzip diese Verordnung mehr oder weniger ignorieren und meinen Wasserstoff trotzdem als grün verkaufen, weil das Label irgendwie quasi umgangssprachlich ist. Aber es kann mir natürlich passieren, dass dann in der Förderung gesagt wird, hey, du hast jetzt hier nicht dieses eine Prinzip, irgendwie dieses Gleichzeitigkeitsprinzip eingehalten, jetzt gibt es keine Förderung im Prinzip.
Genau, ja. Also ich kann erstmal, wenn es da jetzt nicht andere Namensrechte oder Schutzdinge gibt, kann ich meinen Wasserstoff nennen, wie ich will. Und wenn ich dann eben THG-Quoten erlösen möchte, und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt auch hier nochmal, dann kann es mir eben blühen, wenn ich da nicht dran auch am Kleingedruckten das erfülle, dann bekomme ich eben diese und jene Dinge nicht. Deswegen die Definition grüner Wasserstoff, wie eingangs gesagt, die gibt es nicht, aber jetzt sind die offiziellen Ausdrücke erneuerbarer Wasserstoff nicht biogenen Ursprungs. Ich persönlich finde es ein bisschen sperrig, weil wenn ich nicht biogenen Ursprungs denke, dann denke ich irgendwie, ja, also überhaupt nicht grün, ist eher grau oder sonst was. Aber gut, so ist jetzt die Benamung, das müssen wir jetzt lernen. Und wir reden hier im Moment auch nur für die BIMSCH über Emissionen oder über Wasserstoff, der in den Verkehr gebracht wird für den Verkehrssektor. Das ist zumindest mal der Stand heute. Es gibt jetzt eben auch Gespräche oder Überlegungen, das auf andere Sektoren auch auszudehnen. Aber im Moment habe ich eben den meisten Nutzen im Verkehrsbereich. Also wenn ich Wasserstoff produziere, der auch genau diesen Definitionen entspricht, ich den aber, was weiß ich, in meinem Haushalt oder sonst wo einsetze, dann bekomme ich eben keine THG-Quoten dafür und auch unter Umständen keine Vergütung für irgendwelche Tankstellen. Das ist jetzt ein bisschen konstruiert. Wofür brauche ich eine Tankstelle, wenn nicht für den Verkehrssektor? Aber ich glaube, dieses Prinzip wird klar. Es geht um Definition für den Verkehrssektor.
Ja. Wir haben jetzt schon einige Male diese Prinzipien erwähnt, die eben zur Anwendung kommen müssen, wenn man einen RFNBO eben halt herstellen möchte und dann eben sich auch anrechnen lassen möchte auf die THG-Quote. Ich würde mal sagen, von diesen Prinzipien ist eins relativ selbsterklärend. Der genutzte Strom muss natürlich zu 100% aus erneuerbaren Energien, nicht biogenen Ursprungs, dann logischerweise stammen. Aber vielleicht könntest du, wenn es dir nichts ausmacht, so ganz kurz nochmal diese anderen Prinzipien zusammenfassen, die ebenfalls erfüllt werden müssen. Und das sind ja, wie vorhin schon mal erwähnt, die Zusätzlichkeit, die Zeitgleichheit und die geografische Nähe zum Elektrolyseur.
Ja, genau. Also du hast die Energiequellen gesprochen. Da glaube ich, ist aus deutscher Sicht wichtig, dass da keine Kernenergie drin ist. Das ist ja auch je nachdem mal so, aber wir reden eben über Wasserkraft, wir reden über Windenergie, Solarenergie, also und das ist quasi die Energiequelle und die Thema, wann und wie setze ich diesen Strom dann ein im Elektrolyseur, da geht es eben um die Gleichzeitigkeit, das heißt in gewissen Fenstern mit gewissen Übergangszeiten muss ich den Strom direkt nutzen aus dem Elektrolyseur. Also das wird mittelfristig dann auf eine Viertelstunde hinauslaufen. Kurzfristig gibt es da größere Zeitabweichungen, die dann noch zulässig sind. Dann dürfen es im Moment 5.000 Betriebsstunden pro Jahr nur sein. Also das Jahr hat ja 8.000, wie viel auch immer, 100 Stunden. Und da will man eben auch vermeiden, dass das nicht rund um die Uhr diese Elektrolyseure betrieben werden, um dann gerade eben in Zeiten, wo es wenig Strom gibt, dann nicht, wer weiß, wie Wasserstoff produzieren, sondern dass man Strom direkt im Netz zur Verfügung hat.
Genau.
Und dann ist eben das Ziel oder das Ergebnis, das ist der Best Case gewissermaßen, dass wenn ich das alles schön mache, dass ich dann idealerweise 0 Gramm Emissionen habe, um auf die Eingangsfrage auch, Johannes, von dir nochmal zurückzukommen. Das ist quasi Idealzustand. Ich habe in der ganzen Produktionskette keine Emissionen freigesetzt. Also im Sinne von Treibhausgasemissionen. Das ist vielleicht der Unterschied zu dem biogenen Wasserstoff. Der hat eben eine ähnliche Liste. Was ist die Quelle? Also das ist aufgelistet. Wie heißen die ganzen Stoffe, die Biomassen? Welches Holz? Und auch da, wie viel ist dann Altholz und wie viel ist grüne, grün genuges Holz etc. Also da muss man auch sehr genau lesen. Und dann geht es eben auch darum, dass der Vergleichsprozess oder dass man mindestens 70% besser im Sinne der CO2-Emissionen ist als ein vergleichbarer Prozess. Und da kann ich dann aber im Best Case eben sogar negative CO2 oder Emissionen haben und quasi Kohlenstoff negativ sein, in dem Sinne eben auch dann der Atmosphäre Kohlenstoff zu entziehen, was eben dann nochmal eine ganz andere Qualität hat.
Weißt du eigentlich, warum man da diese ganzen Definitionen gemacht hat und dann gesagt hat, das gilt jetzt nur für den Verkehrssektor? Also warum diese Einschränkung? Weil an sich ist doch eigentlich egal. Man sagt, der grüne Wasserstoff ist gerade in der Industrie wichtig, weil man da ja überhaupt nichts mit, oder bei den Prozessen, wo man eben nicht mit Strom arbeiten kann, sondern wirklich den Wasserstoff braucht, um Gas zu ersetzen. Warum dann jetzt diese Einschränkung auf den Verkehrssektor am Anfang?
Ja, gute Aber Frage.
Also dann müsste man wahrscheinlich irgendeinen Parlamentarier interviewen. Ja.
Also ich glaube, kann ich so nicht klar beantworten. Müsste man tatsächlich mal hören, wer da im Hintergrund was getan hat. Wie gesagt, ich glaube, es ist ganz gut und richtig und sinnvoll, dass man jetzt dann eben auch die anderen Sektoren früher oder später dazu nimmt. Vielleicht hat man einfach damals, und das, glaube ich, darf man nicht vergessen, die haben ja schon sich jetzt viel Zeit genommen im Sinne von, es jetzt auch gut und richtig zu machen. 2018 ging dieser Prozess los. Das sind ja ein paar Tage und vielleicht war damals da, oder mit Sicherheit, da wurde das Thema Wasserstoff natürlich auch noch ein bisschen anders diskutiert. Da war wahrscheinlich der Gedanken da noch nicht so der Standard-Case, dass man Wasserstoff zum Beispiel im Stahlwerk einsetzt, sondern da war Wasserstoff in der Mobilität, würde ich denken, noch einfach viel präsenter oder mehr der normale Anwendungsfall. Und was heute ja auch auf jeden Fall noch so ist, Wasserstoff im Verkehr oder generell Treibstoffe im Verkehr, ganz bestimmt im Personenverkehr, also PKW, LKW-Bereich, Frachtverkehr, also auf der Straße, da kann ich einfach auch das meiste Geld erlösen. So, wenn ich Wasserstoff als Wettbewerb direkt zum Beispiel gegen eine Kilowattstunde Erdgas einsetze, dann sind meine Erlösmöglichkeiten ganz, ganz, ganz woanders, also sprich viel niedriger. Im Straßenverkehr haben wir uns an dieses Preisniveau gewöhnt und da sind einfach mehr, da packt ihn jeder Produzent lieber hin, weil er da mehr Geld verdienen kann. Und wir leben natürlich in einer Übergangszeit, wo wir eben noch nicht in 100.000 und Millionen Stückzahl ständig denken und in zig Millionen Tonnen produzierten Wasserstoff, sondern ja, wir machen das in dem Sinne alle noch nicht so lange, auch wenn, gucke ich hier in die Runde, mal schnell hier so einige Jahrzehnte an Wasserstofferfahrung hier zusammenkommen. Aber im Sinne eines solchen großen Wandels sind natürlich 10 Jahre nicht besonders viel Zeit.
Also, lass uns doch vielleicht zum Abschluss nochmal einen Blick auf die andere Art von Wasserstoff werfen, die in der BIMSCH jetzt da adressiert ist. Und das ist logischerweise der biogene Wasserstoff. Auch diese Art von Wasserstoff, die ist ja hier adressiert in diesem Regelwerk, wenn sie zum Einsatz in Straßenfahrzeugen genutzt wird. Zwei weitere Kriterien stehen da noch. Der biogene Wasserstoff muss aus bestimmten Rohstoffen hergestellt werden. Und zum anderen die Erfüllung der üblichen Biokraftstoffanforderungen und der Biokraftstoffnachhaltigkeitsverordnung müssen erfüllt werden. Diese Herstellung aus den bestimmten Rohstoffen, Marcel, ohne es jetzt zu wissen, die zielt wahrscheinlich auf diese mögliche Konkurrenz eben halt mit der Nahrungsmittelherstellung ab, könnte ich mir denken.
Genau, ja. Also ich habe jetzt diese einzelnen Stoffe, muss ich gestehen, nicht so auswendig im Kopf, also so ein paar, die kenne ich, aber es ist genau darum geht's. Und das ist eben auch, weil wir hatten gerade auch gesprochen, den Satz hatte ich noch im Hinterkopf, hatte ich vergessen. Hier ist eben viel Politik drin und unter anderem der Wettbewerb zum Teller. So, man will eben nicht Grünflächen, Äcker, was auch immer, Anbaugebiete dazu hergeben, dass man Treibstoffe produziert, wo andernorts die Lebensmittel fehlen. Da muss man natürlich klar sagen, die Lebensmittel gehören zuerst oder haben Vorfahrt, wenn wir hier schon beim Verkehr sind. Und dann kommt der Treibstoff und der muss so produziert werden. Und deswegen ist auch eben diese Liste oder diese Regelung, die du da angesprochen hast, Martin, genau so strukturiert, dass man sagt, das soll jetzt nicht in Mastbetriebe zu Mastbetrieben führen oder zu unnötigem Flächenverbrauch, sondern es soll eben grüner Ursprung oder biogener Ursprung sein, der aber, ich sage in Anführungszeichen, jetzt auch sonst nicht im Wettbewerb dasteht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und darüber wurde eben auch in der EU viel gerungen. So, was ist das nicht? Wie sieht das in einem Land aus, in einem anderen Land? Wie sieht es dann eben auch zu den Elektrolyseverfahren aus? Und ich glaube eben, an sich ist das schon ein ganz gutes, ausgewogenes Ding. Es hat lange gedauert, ist sehr komplex und kompliziert. Aber ja, wir werden eben auch Wasserstoff aus Biomassen und Biogasen gewinnen. Und das hat auch seine Berechtigung.
Ja, ich glaube, diese Sache, die gilt ja auch für diese E-Fuels, richtig? Wenn ich also jetzt den Wasserstoff weiterverarbeite, dann ist diese ganze Definition weiterhin zutreffend, richtig?
Genau, also da ist sie dann wieder wichtig, beziehungsweise eben so ähnlich, wie wir ja zig Farben von Wasserstoff haben, haben wir auch verschiedene Arten biogener Kraftstoffe. Und der Wasserstoff ist eines, Wasserstoff aus ein Treibstoff oder ein Energieträger. Und da kann ich das gar nicht natürlich entsprechend weiterspinnen. Ich kann Verschiedenes dort direkt über reinen Wasserstoff machen, aber ich habe natürlich auch verschiedene andere Reformierungsverfahren etc. zur Verfügung, ohne den Schritt explizit über den einzelnen sauberen Wasserstoff zu gehen. Aber da gibt es eben auch dann ähnliche, vergleichbare Definitionen.
Eine letzte Sache würde mich noch interessieren. Diese Unterscheidung, wie wir es schon ganz am Anfang erwähnt hatten, auf die Anrechenbarkeit der THG-Quote. Denn der erneuerbare Wasserstoff oder eben halt der RFNBO, der kann ja künftig mit dem Dreifachen vom Energieinhalt auf die Erfüllung der THG-Quote angerechnet werden. Auf der anderen Seite der biogene Wasserstoff nur mit dem Zweifachen vom Energieinhalt. Weißt du zufällig, warum es zu dieser Unterscheidung kam, weil das klingt ja so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen willkürlich, aber es klingt so ein bisschen danach, man hält das eine sozusagen halt für besser als das andere.
Ja, also vermutlich ist der Gedanke, diese Faktoren, die springen einen natürlich erstmal an, weil dadurch energetisch da mehr erlösbar ist, aber die Prozesse, die da vorliegen, sind eigentlich ganz anders. Und insofern ist das aus meiner Einschätzung gar nicht so direkt 1:1 so einfach zu vergleichen, wie der Zahlenwert das erstmal suggeriert. Wie gerade gesagt, wir haben ja bei dem RFNBO, bei dem erneuerbaren Wasserstoff, als Best Case 0 Gramm Emissionen. Bei dem anderen kann ich auch negative Emissionen haben. Das bietet natürlich auch immer andere Chancen. Plus, dass die vorgelagerten Prozesse anders sind. Und es kommt sicherlich auch ein bisschen dazu, dass da eben auch Politik oder so eine gewisse Lenkungswirkung dahinter ist. Und da muss man natürlich auch sagen, das ist jetzt erstmal menschengemacht. Das kann man natürlich auch morgen anders machen.
Ich würde sagen, damit beschließen wir unsere Diskussion zu diesem heißen, hochemotionalen Thema. Aber also es war wirklich sehr interessant. Also ich habe da einiges mitgenommen, was halt auch von quasi dieser Denkweise in diesem Gesetzgebungsprozess oder vielleicht da klarer wird. Also da vielen, vielen Dank für deine Einsichten, die du hier geteilt hast, Marcel.
Ja, gerne, Dankeschön und vielen Dank, hier wieder an der Bar sein zu dürfen.
Ja, sehr gerne und wir freuen uns natürlich, wenn du auch irgendwann hier mal wieder vielleicht bei uns vorbeischaust. Nachdem du jetzt ja schon ein Stammgast bist, ist natürlich auch schön, wenn wir in Zukunft auch mal wieder einen Stammgast begrüßen könnten, das würde uns sehr freuen. In der Zwischenzeit, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer die Aufforderung an euch, wenn ihr Feedback zur heutigen Episode habt, wenn ihr Fragen an uns habt oder auch an den Marcel, dann schreibt uns doch gerne, nutzt entweder unsere E-Mail-Adresse, die ist ja immer noch und weiterhin kontakt@hydrogenbar.de oder ihr schaut auf unserer Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de. Dort findet ihr ein Archiv, in dem ihr alle bisher veröffentlichten Episoden der Hydrogen Bar findet. Und wenn ihr in jeder Episode, die ihr euch da anguckt, nach unten scrollt, dann findet ihr dort ein Kontaktformular, das ihr einfach ausfüllen könnt und euer Anliegen, euer Wunsch kann dort eingetragen werden. Und wenn ihr dann auf Absenden klickt, dann kommt es auch bei uns an. Und wenn das eben ein Kontaktaufnahmeversuch nicht mit uns, sondern mit dem Marcel ist, dann würden wir das entsprechend weiterleiten. Also scheut euch nicht, entweder die E-Mail oder die Webseite zu nutzen, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Und ansonsten wünschen wir euch wie immer eine schöne Woche, eine gute Zeit. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder am nächsten Mittwoch mit einer neuen Folge des Hydrogen Bar Podcast.
Bis dahin. Ciao.
Danke auch. Tschüss.